Deutschlandfunk Interview.
Anders als in den Tagen und Wochen nach Beginn des Krieges sind die Meldungen über das Leben und tägliche Sterben der Kinder, Frauen und Männer in der Ukraine bei uns nicht mehr ganz vorne in den Schlagzeilen. Die deutsche Politik und Gesellschaft, so scheint es, hat sich gewöhnt an den Krieg vor unserer Haustür mitten in Europa. Wichtiger dagegen sind offenbar die eigenen Befindlichkeiten und die Sorgen vor den Folgen möglicher Engpässe bei der Energieversorgung. Wie das Kaninchen vor der Schlange blicken Regierung und Bürger auf die täglichen Gasliefermengen aus Russland. Mitten im Hochsommer wächst bei so manchen die Angst, im nächsten Winter zu frieren. Der Gaskrieg, das psychologische Nervenspiel, gehört zum taktischen Repertoire des Kreml im Duell mit dem Westen. Und darüber kann ich jetzt reden mit dem Wirtschaftswissenschaftler Alexander Liebmann, geboren in Moskau und seit 2020 Leiter der Abteilung Politik am Osteuropa-Institut der FU Berlin. Guten Morgen, Herr Professor.
Guten Morgen.
Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, spricht mit Blick auf die Gaslieferungen aus Russland von einem perfiden Spiel Putins. Können Sie uns die Grundregeln dieses Spiels erklären?
Die Besonderheit dieser Grundregeln sind, dass eigentlich nur Putin sie weiß. Aber für mich scheint die Situation so auszusehen. Jetzt ist es so, dass das Ausbleiben von Gaslieferungen nach Deutschland und grundsätzlich in die Europäische Union zu offensichtlich ziemlich starken, gravierenden wirtschaftlichen Folgen führen wird. Sie haben jetzt in Ihrer Einführung von Befindlichkeiten gesprochen. Ich würde es deutlich, deutlich problematischer einstufen. Es geht um eine echte Gefahr der Deindustrialisierung und Abwanderung der Industrie. Und Alternativen zum russischen Gas gibt es kurzfristig nicht. Da sind die Spielregeln.
Also Putin spielt ganz bewusst mit dem Thema Gas. Hebel auf, Hebel zu. Das gehört zu seinem taktischen Repertoire, um eben den Westen, die Politik und die Gesellschaft zu beeinflussen.
Natürlich. Aber das ist in der jetzigen Situation auch zu erwarten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt auch kaum alternative Druckmittel gegenüber Russland und gegenüber Putin haben. Großteil der Sanktionen, die beschlossen werden konnten, ohne starke wirtschaftliche Auswirkung auf die Europäische Union zu haben, sind bereits beschlossen. Und eine Perspektive, unter der diese Sanktionen zurückgenommen werden, gibt es eigentlich jetzt gar nicht. Einige sprechen, dass sie so lange bleiben, bis Putin an der Macht ist. Also Druck gegen Putin gibt es nicht. Putin dagegen sitzt am längeren Hebel.
Ist das tatsächlich so? Also die westlichen Sanktionen laufen ins Leere. Sie beeindrucken Putin nicht. Sie beeinflussen die Menschen in Russland nicht. Umgekehrt, das, was Putin macht, Gas mit dem Gas, das beeinflusst tatsächlich unsere Gesellschaft und den Diskurs hier.
Das habe ich nicht gesagt. Die westlichen Sanktionen haben auf jeden Fall eine starke Auswirkung auf die russische Wirtschaft. Wir gehen davon aus, dass Russland in diesem Jahr massive Wirtschaftskrise haben wird. Interessanterweise etwas kleiner, als wir noch vor kurzem gedacht haben. Aber die Auswirkungen werden trotzdem dramatisch sein. Und die Wirtschaft wird in Russland auf jeden Fall leiden. Nun, für Putin ist nicht die Wirtschaft und nicht die Situation der einfachen Russinnen und Russen relevant, sondern die Lage von seinem Regime. Und Regime ist tatsächlich von den Sanktionen zurzeit wenig beeindruckt. Die Einnahmen von Rohstoffexporten fließen weiter. Und die russische Bevölkerung scheint sich zum Teil auch wegen der Sanktionen hinter Putin zu stellen und seinen Kurs zu unterstützen. Also eine Art Zusammenschlusseffekt, wenn man von außen bedroht wird. Also wirtschaftliche Folgen gibt's, aber politisch schränken sie Putin nicht so stark ein.
Also hat Putin die besseren Karten, die besseren Nerven, auch weil die Resilienz, die Krisenfestigkeit der russischen Bevölkerung stärker ist als bei uns im Westen?
Ich glaube nicht, dass es die Frage der Krisenfestigkeit oder der Resilienz ist. Man spricht manchmal auch von der Duldsamkeit. Es ist eher zum einen der politische Mechanismus, nach dem Russland regiert wird. Russland ist ein autoritärer Staat. Das heißt, die oppositionellen Stimmen haben gar nicht so viele Chancen, die Politik zu beeinflussen. Und zum anderen geht es darum, dass man in Russland zum Teil wieder wegen der Sanktionen die Abhängigkeit der einfachen Russinnen und Russen vom Staat, von Putins Regime massiv gesteigert hat. Diejenigen, die früher alternative Einnahmequellen, etwa mit, durch Zusammenarbeit mit dem Westen, die haben sie nicht mehr. Die hängen völlig vom Staat ab und das nutzt Putin natürlich aus.
Wie sehr vermissen denn die Russen McDonald's, Coca-Cola und Apple-Produkte?
Da muss man wirklich differenzieren, von wem sie sprechen. In der Provinz verwissen sie das nicht so stark, weil in der Provinz die Vertretung der westlichen Anbieter auch nicht so bedeutend war. In den Hauptstädten ist es anders. Da gibt es auch deutlich mehr, die den westlichen Lifestyle verloren haben. Aber gerade in den Hauptstädten versucht die russische Regierung durch Umverteilungsmaßnahmen, durch geschickte Verwendung der Manpower an den Fronten in der Ukraine, die Menschen von dem Krieg zu schützen. Also in Moskau ist der Krieg paradoxerweise weniger sichtbar als sogar in Berlin, wenn sie auf den Straßen sind. Ja, also auf diese Weise funktioniert es.
Wie gut funktioniert das tatsächlich? Welche Folgen hat das für die Stimmung in der Bevölkerung, dass jetzt eben diese westlichen Produkte fehlen, es zum Teil Mangelwirtschaft gibt in manchen Bereichen? Gelingt dem Menschen, dem Kreml tatsächlich noch, den Menschen in den Hauptstädten eine Art Alltag zu suggerieren? Oder wird da nur mühsam versucht, die Fassade zu wahren?
Also ich glaube, da muss man wirklich differenzieren. Sie sprechen jetzt wirklich sehr stark über die Konsumgüter. Und da schafft es tatsächlich der Staat, zumindest in den Hauptstädten, Alltag zu schaffen, bei dem viele Russinnen und Russen zwar Sanktionen merken, aber trotzdem ihr Leben fortsetzen können. Da gibt es verschiedene Mechanismen, also Parallelimporte zum Beispiel, an denen man jetzt arbeitet. Aber die Effekte der Sanktionen sind ja natürlich nicht nur mit Weggehen von McDonald's verbunden. Das Wichtigste ist die Unterbrechung von Lieferketten. Die Fabriken und Werke, die stehen, und das fängt gerade an. Und da ist es viel schwieriger, einen Ersatz zu finden.
Also braucht der Westen einen langen Atem, damit die Sanktionen tatsächlich dann auch wirken?
Es ist auf jeden Fall so, dass die Wirkung der Sanktionen sehr, sehr langfristig einzuschätzen ist. Innerhalb von Wochen oder Monaten werden die Sanktionen auf jeden Fall das russische Regime nicht ändern. Aber man muss auch ehrlich sein. Sanktionen sind ein Instrument, dazu gibt es auch ziemlich viel Forschung, das im Durchschnitt nicht wirkt. Also in den meisten Fällen haben Sanktionen das Verhalten der sanktionierten Staaten nicht beeinflusst. Und darauf muss man sich einfach einstellen. Man benutzt, wenn Sie wollen, ein Maschinengewehr, das mit Patronen schießt, die in den meisten Fällen dahinter fallen.
Nun gibt es aber auch Aussagen, andere Einschätzungen Ihrer Kollegen, dass Russland durch die Sanktionen tatsächlich den Anschluss an die Moderne verliert. Manche sprechen langfristig von 20, 30 Jahren Rückstand.
Dem stimme ich völlig zu. Russland wird in der absehbaren Zeit keine modernen Technologien haben und auf diese Weise wird die russische Produktion, die russische Industrie 20 bis 30 Jahre ist sogar vorsichtig geschätzt, weil die Lücke zwischen den Industrienationen und Russland mit jedem Jahr der Sanktionen größer wird. Nun, die relevante Frage ist aber nicht, ob die russische Wirtschaft darunter leidet, sondern um das Putins Regime darunter leidet und seine außenpolitischen Handlungen ändert. Und da bin ich tatsächlich skeptisch.
Der Krieg, Herr Professor Liebmann, so alle Prognosen, wird noch eine ganze Weile weitergehen, Monate oder vielleicht sogar Jahre. Wir wissen es nicht genau. Welche langfristige Strategie ist denn richtig für den Westen, damit man Putin Paroli geben kann und die Ukraine dann nicht untergeht?
Ich befürchte, der Westen muss sich darauf einstellen, dass wir in der absehbaren Zeit keine guten Lösungen haben werden, die eine auf jeden Fall gut funktionierende, sichere Strategie uns anbieten. Die meisten Instrumente, die dem Westen zur Verfügung stehen, sind entweder nur begrenzt wirksam oder sehr langfristig wirksam oder mit hoher Eskalationsgefahr verbunden. Also es tut mir leid, ich kann leider keine gute Empfehlung jetzt geben, was der Westen machen kann. Man muss sich auf eine langfristige Krise einstellen und jede Chance benutzen, diese Krise zu deeskalieren und die Lage zu verbessern. Aber eine gute Lösung gibt es einfach nicht.
Keine gute Lösung in diesem Zusammenhang. Der russische Außenminister hat in dieser Woche ja erstmals öffentlich erklärt, das Ziel des Krieges sei ein Regimewechsel in der Ukraine. War das ein Ausrutscher, hat er da tatsächlich die Fassade fallen lassen oder war das eine wohlkalkulierte Äußerung?
Am nächsten Tag hat derselbe Außenminister gesagt, dass Russland gerne mit der Ukraine verhandeln würde und die Ukraine daran schuld ist, dass die Verhandlungen nicht laufen. Also es ist genau dieselbe Situation mit Gas. Das russische Regime benutzt ganz bewusst Unklarheit, Ambiguität, um seine Position zu stärken. Das russische Regime macht ganz bewusst keine klaren Aussagen und darauf müssen wir uns leider auch einstellen. Wir wissen einfach nicht, was Putin will und das ist genau die Art und Weise, wie er das Spiel spielt.
Nun sagen ja manche Ihrer Kollegen, auch Historiker, dass sie schon wissen, was Putin will, dass er nämlich will, dass die Ukraine in das russische Hoheitsgebiet eingegliedert werden soll. Das sei eine historische Mission, die Putin jetzt verfolgt. Er sieht sich ja selber in der Tradition angeblich von Zar Alexander.
Von welchem Alexander meinen Sie jetzt? Alexander dem Ersten oder dem Zweiten?
Ich glaube, der Zweite.
Ja, der Zweite hat eigentlich nichts erobert, sondern ist primär dadurch bekannt, dass er Leibeigenschaft in Russland abgeschafft hat. Ja, also ich würde mich freuen, also mich wundert es ein bisschen, wie sicher einige Aussagen sind über Putins Motive und Ziele. Für mich sind da wirklich eine Menge von möglichen Alternativen da vorhanden, was Putin wirklich verfolgen könnte. Und ich schließe gar nicht aus, dass Putin das selbst nicht weiß, dass seine Ziele sich im Verlauf des Krieges, im Verlauf der wirtschaftlichen Krise in Russland, im Verlauf der weiteren Krisen, die jetzt in der Welt sich entwickeln, ständig kontinuierlich ändern. Wir wissen ganz genau, das ist der einzige Punkt, bei dem wir sicher sind, dass Putin Großmachtambitionen hat. Aber wie genau er sie implementieren will, ob es hier um tatsächlich Eingliederungen geht oder ob es Putin um andere Lösungen geht. Also stellen Sie sich zum Beispiel die Finnlandisierung der Ukraine vor, eine neutrale und entwaffnete Ukraine. Wir wissen es einfach nicht. Und das macht die Situation extrem schwierig für uns.
Im Deutschlandfunk heute Morgen der in Moskau geborene Wirtschaftswissenschaftler Alexander Liebmann von der FU Berlin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Ihre Zeit und auf Wiederhören.
Dankeschön.